Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
6-0, 6-2, 7-5 geht es am Ende aus für Rafael Nadal. In seinem 13. Finale gewinnt er zum 13. Mal. Es ist der 100. Sieg gewesen und dieses Mal hat er Novak Djokovic tatsächlich dann auch nochmal die Ohren lang gezogen. An diesem ja eher kühlen Sonntagmorgen im Oktober. In 32 Wochen fangen schon wieder die French Open an, wenn wir bis dahin in irgendeiner Weise diese Krise im Griff haben, diese Pandemie im Griff haben. Rafael Nadal hat heute mal wieder unter Beweis gestellt, warum er auf Sand in Paris eine eigene Liga ist. Es ist sein 100. Sieg geworden. Und wie wir den Podcast genannt haben, Nadal und die wilde 13. 13, vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de, unserem Tour de Jour zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies und auch relativ beeindruckt von dieser Leistung von Rafael Nadal, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben so viel darüber gesprochen. Ende September, Anfang Oktober, der Ball springt nicht mehr so hoch ab. Es sind widrige Bedingungen. Rafael Nadal hat lange nicht mehr gespielt. Novak Djokovic ist in der Matchhärte. Der will vielleicht was beweisen dann hier auch. Vielleicht sind auch andere Leute dann in der Lage, ihn zu schlagen. Rafael Nadal ist ohne Turniersieg nach Paris gefahren, hat er noch nie geschafft. Und dann gewinnt er in 3 Sätzen und ohne Satzverlust diese French Open. Ja gut, ein bisschen blöd komme ich mir schon vor jetzt.
Nö, ich meine, wir haben ziemlich akkurat zusammengefasst, wie die Stimmung im Tennis über die letzten Wochen war. Und wir haben ja hier nicht einsam in der Wildnis gestanden und irgendwem was erzählt, sondern das war ja, wo quasi alle von ausgingen und auch zu Recht von ausgingen. Die Fragen waren zu Beginn des Turniers da. Nadal hatte nur ein Vorbereitungsturnier, auch nur ein Turnier natürlich. Seit dem Beginn des Jahres, seit dem Beginn der Pandemie, hat in dem Turnier verloren in Bedingungen, von denen man erwarten konnte, dass sie auch Paris geben würde. Djokovic hat natürlich dessen einen großen Makel in diesem Jahr gehabt, die Disqualifikation in New York. Darüber hinaus war er ungeschlagen. Also ich glaube, wir sind da schon mit der richtigen Devise rein, dass er am Ende so chancenlos im Finale sein würde. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und es war am Ende trotzdem ein Sieg, der in dieser Höhe verdient war. Es waren 2 engere Sätze am Anfang, als es jetzt vielleicht auf dem Scoreboard aussieht. Djokovic war in fast jedem der Spiele drin. Aber wenn wir das Match in seiner Gesamtheit nehmen, dann hat Nadal wahrscheinlich genau mit dem richtigen Score das am Ende für sich entschieden. Er hat eine tadellose Leistung gebracht und Djokovic hat keine tadellose Leistung gebracht.
Nein, Djokovic hat keine tadellose Leistung gebracht, das muss man auch dazu sagen. Aber ich würde heute tatsächlich gerne diese Sendung dann drumherum aufbauen, wie gut eigentlich Rafael Nadal war und wie gut er immer noch ist und wie er sich motivieren kann, dann immer noch eins draufzulegen etc. Das ist ja Irgendwann wird so ein Sieg ja dann auch zur Normalität bei den French Open. Und es waren 12 Grand Slam-Siege. Was treibt ihn noch an, dass er immer noch sagt, ja, ich will die alle noch schlagen und ich will nicht, dass es hier noch einen dritten Spieler gibt oder jemanden gibt, der zum dritten Mal gegen mich gewinnt auf diesem Untergrund. Und das ist so beeindruckend, wie Rafael Nadal es jedes Jahr wieder aufs Neue schafft, einfach zwischen sich und die Gegnerschaft, gerade hier in Paris, ein Level dazwischen zu legen, wo jeder sagt, das ist eine Höhe, das ist vielleicht wie 2,50 Meter beim Hochsprung. Da kommt einfach im Moment niemand drüber. Das ist einfach im Moment die unerreichbare Höhe für alle. Und das finde ich so erstaunlich, dass Rafael Nadal es jedes Jahr wieder aufs Neue schafft, diese Latte genau so hochzulegen, dass niemand darüber kommt. Es hinterlässt mich ratlos.
Ja, ich glaube, es ist am Ende halt auch eine Frage der intrinsischen Motivation. Also man geht ja so ein bisschen davon aus, dass ein ungefähr, glaube ich, die Hälfte der Menschheit extrinsisch, die Hälfte intrinsisch motiviert ist. Das heißt, wo kommt die Motivation her? Muss von außen was kommen oder von innen? Bei Nadal, glaube ich, kommt es sehr klar von innen. Das spielt hier sicherlich, um zum 13. Mal die French Open zu gewinnen. Das spielt es aber auch einfach, weil ihm der Prozess die Befriedigung gibt, die er braucht. Und ich weiß gar nicht, wie sehr, also er wird genau wie Federer und Djokovic am Ende dastehen wollen und wird der Beste sein wollen und wird hier weiß ich, am Ende mit 107 oder 114 zu 2 rausgehen wollen. Aber ich glaube, ihm macht wirklich dieser Prozess Spaß. Er ist einer der ganz wenigen, dem man das komplett abnimmt, dass er nur von Punkt zu Punkt denkt. Wir hören häufig im Tennis, ja, ich denke nur ans nächste Match. Ich glaube ihm wirklich, dass er nur an den nächsten Punkt denkt. Natürlich auch erstmal menschlich, auch er wird mal nervös, auch er lässt sich mal aus der Ruhe bringen, aber am Ende spielt er einfach Punkt für Punkt seinen Stiefel runter und hat er hier über die letzten 15 Jahre durchaus ein paar Punkte gespielt. Und trotzdem, wahrscheinlich, wenn man sich jetzt die Videos rausholt von vor 15 Jahren, dann hat er damals das genauso angegangen, wie er es jetzt macht. Und das ist, was ihn auszeichnet, dass er eben wirklich von Punkt zu Punkt denkt und von Punkt zu Punkt seine Leistung bringt. Und seine Leistung ist so gut, dass er quasi unschlagbar ist.
Ja, quasi unschlagbar. Es ist ja, also wir haben sie ja gestern schon angesprochen, uns gehen ja so ein bisschen die Superlative dann auch für Rafael Nadal aus bei diesen French Open. Und er hat dieses Spiel auf dem Sand hier auf ein neues Level gehoben. Und seit 2005 sorgt er halt, bis auf diese zwei Jahre, sorgt er immer dafür, dass dieses das Level ist, woran sich alle anderen messen müssen und woran alle anderen ja wirklich auch regelmäßig scheitern. Und das ist etwas, was mich, ja, was ich eben gesagt habe, was mich so ein bisschen ratlos und erstaunt zurücklässt. Ich bin beeindruckt von dieser Leistung von Rafael Nadal. Martina Navratilova hat, glaube ich, mal irgendein Turnier in Chicago 10 oder 11 Mal gewonnen. Es gab sicherlich mal Turniersieger, die häufiger irgendwo gewonnen haben. Aber was Rafael Nadal auf Sand jedes Jahr veranstaltet, das ist ja so erstaunlich dann, dass er jetzt 13 Mal gewonnen hat. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist wahrscheinlich ein unerreichbarer Rekord. Also dieser Rekord, das werden wir, glaube ich, überleben, dass es da jemand anderen gibt.
Ja, es wäre sehr überraschend. Die Person müsste ja eben genauso früh anfangen wie Nadal. Das wird niemand sein, der mit 25 zum ersten Mal die French Open oder ein anderes Turnier gewinnen. Das muss wahrscheinlich eben mit 17, 18 anfangen, damit man eben auch die Chance hat, mal 2, 3 Mal das Ganze nicht zu gewinnen. Also es wäre jetzt schon erstaunlich, wenn das passieren würde. Man sollte nie, nie sagen, aber ich denke, die Chance ist irgendwie so irgendwas zwischen 55% und 99%, dass der Rekord uns beide überdauern wird.
Ja. Rafael Nadal hat heute, um damit jetzt mal auf Sportliche zu sprechen zu kommen, 6:0, 6:2 und 7:5 gewonnen. Wir können durch diese Sätze gehen, weil trotz dieses klaren Ergebnisses war das Match ja insgesamt interessant und interessant anzugucken. Und wenn wir uns auf den ersten Satz angucken, dann müssen wir sagen, ja, das ist ein 6:0 am Ende geworden, aber es war ein Match oder ein Satz, der über fast 45 Minuten gegangen ist. Er hat fantastisch aufgeschlagen und was eine klare Taktik von Novak Djokovic war, er wollte mit Stops Rafael Nadal ans Netz holen. Aber Rafael Nadal, der aus einem anderen Arrondissement retourniert, der ist halt mit dem zweiten Schlag komplett an der Grundlinie und kann diese Stops alle erlaufen. Das war ein Thema, was schon Diego Schwartzmann gegen ihn versucht hat. Das war ein Thema, was wir in diesen 14 Tagen sehr, 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 sehr viel gesehen haben, diese Stops, die ein probates taktisches Mittel waren. Hugo Gaston bleibt dann auch in Erinnerung. Aber Rafael Nadal hat er sofort den Daumen draufgelegt auf dieses taktische Mittel. Das hat nicht geklappt für Novak Djokovic. Und vor allen Dingen die kurzen Ballwechsel hat Rafael Nadal dominiert. Alles, was länger als 4 Schläge war, das war relativ ausgeglichen. Bei den kurzen Ballwechseln, da hat Rafael Nadal eine erdrückende Überlegenheit gehabt. Und das hat mich auch erstaunt.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also da habe ich mich ja, ich habe in Satz 2 und 3 unser Twitter gemacht, habe ich mir schon ein bisschen zu ausgelassen. Das können wir gleich nochmal aufgreifen, weil es auch erstaunlich ist. Aber um nochmal auf den ersten Satz an sich zurückzukommen. Am Ende waren es 13 Punkte, die Nadal mehr gewonnen hat, aber auch 6 Spiele. Das heißt, jedes der Spiele war eigentlich knapp. So hat es sich auch angefühlt. Es war jetzt eben kein Djokovic, der überrollt wurde, sondern es war ein Djokovic, der gut gespielt hat und ein Nadal, der perfekt gespielt hat. Nadal hat eine hohe Aufschlagsquote gehabt, das legt natürlich schon immer mal eine gute Grundlage. Bei Djokovic waren es nur 42%, das reicht gegen viele Spieler, aber es reicht nicht gegen Rafael Nadal. Nadal hat eben nicht nur auf Sicherheit retourniert, sondern hat auch tief retourniert, hat geguckt, dass er da Djokovic unter Druck setzt. Nadal war in der Lage, die Rückhand wie auch die Vorhand gut abzudecken. Beide hat sich in Djokovic in der Vergangenheit immer mal wieder mit sehr wuchtigen Bällen oder aber auch mit sehr, ja, mit harten, flachen Bällen vorgenommen. Demnach, welche Zeit so anstand in der Rivalität der beiden. Beides hat Nadal gut abgedeckt und zeitgleich hat Nadal relativ aggressiv gespielt. Also hat durchaus auch mal geschaut, dass er den Abschluss findet. Und das kombiniert mit der Taktik von Djokovic, wo die Stopp-Bälle eben nicht so richtig geklappt haben, hat dann, würde ich sagen, in der Gesamtheit ergeben, dass Nadal das dann 6-0 gewinnt. Es hätte natürlich auch ein 6-3 sein können, wenn zwei, drei Bälle anders gelaufen wären. Aber es ist keine Frage, dass Nadal in dem Satz der klar bessere Spieler war. Und ich denke, wenn Djokovic da drauf guckt, dann würde er sich am meisten fast ärgern, dass er da nicht, sagen wir mal, 75% oder 78% der Aufschläge reinbekommen hätte. Einfach um den Druck ein bisschen höher auf Nadal zu halten. Und die Aufschlagsquote macht wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Aber abseits davon wird Djokovic, glaube ich, in dem Satz noch gar nicht so viel Frust empfunden haben, sondern sich einfach gedacht, naja, okay, Fehlstart für mich, aber wenn ich zwei, drei Knöpfchen drücke, dann sollte ich eigentlich in dieses Match reinkommen.
Du hast den schlechten Aufschlag und den schlechten ersten Aufschlag von Novak Djokovic angesprochen. Der war eine Katastrophe tatsächlich im ersten Satz und der ist nur mit 32% gekommen und dann hat er auch nur 40% seiner Punkte dazu gemacht. Also das war eine wirklich berauschend schlechte Statistik für Novak Djokovic. Es ist ja das taktische Mittel gegen Rafael Nadal auf Sand. Das haben jetzt mehrere dann auch wieder versucht, alle ohne Erfolg. Aber es ist ja ein taktisches Mittel, ihn tief in der Rückhand anzuspielen, um irgendwann den Platz so zu öffnen, dass man dann mit der Longline-Vorhand oder mit der Longline-Rückhand dann durchziehen kann und den Platz so breit machen kann, dass Rafael Nadal dann nicht mehr drankommt. Es ist ja, in der Theorie sollte dieses Jahr das taktische Mittel sein. Rafael Nadal aber stand so nah an der Grundlinie und hat so schnell und so früh dann auch diese Bälle wieder zurückbringen können, dass Novak Djokovic überhaupt nicht in diese Möglichkeit reinkam. Und dann hat Rafael Nadal auch zwischendurch immer wieder seine Rückhand so umlaufen und mit der Vorhand, mit dieser fantastischen Vorhand, die auf Sand ja nochmal so einen besonderen Reiz hat, dann selber den Platz breit gemacht und ihm dann überhaupt keine Chance zu lassen. Das war im ersten Satz eine Schau. Ja, Djokovic hat nicht so richtig gut gespielt, aber es war eine Demonstration von Rafael Nadals Stärken, ob es jetzt 30 Grad sind oder 12 Grad sind.
Ja, es war wahrscheinlich auch notwendig. Ich meine, Nadal wird sich auch bewusst gewesen sein, wie die Situation vor dem Match war, dass das unter Umständen die beste Chance bisher von Djokovic in einem Finale gegen ihn war. Und er war hier in der Lage, seine Maximumleistung abzurufen. Und das ist etwas, was wir auch schon gegen andere Spieler hier im Turnier gesehen haben, dass er sehr schnell aufs Maximum gegangen ist, zum Beispiel im Halbfinale gegen Schwarzmann. Da fand ich ihn sehr aggressiv in den ersten Spielen. Da hat er auch schon wirklich viel Druck aufgebaut gegen Schwarzmann. Und da hat er nicht mal abgewartet, wie er ins Finale kommt, sondern er hat gewusst, wenn ich jetzt richtig drauf drücke, dann kann ich wahrscheinlich meinen Gegner schon ein bisschen in Unruhe versetzen. Und das ist ihm dann ja hier auch gelungen. Ein Djokovic hat wahrscheinlich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er den ersten Satz 6-0 verliert oder dass er gleich so enorm unter Druck geraten würde.
Wir haben alle gedacht, dass Djokovic sich schon irgendwie fangen wird im zweiten Satz, dass er dann eventuell etwas anders macht, dass auch Rafael Nadal vielleicht diese Intensität nicht so hoch halten kann. Aber es lief genau so ab wie im ersten Satz. Der zweite Satz war dann irgendwann so schnell vorbei, dass Novak Djokovic sich schon über das eine Spiel freute. Rafael Nadal ging sofort wieder in Führung, hatte auch sofort wieder die Breaks, hatte genau das Gleiche gemacht wie im ersten Satz. Und da kam Novak Djokovic überhaupt nicht an. Und das, was du gesagt hast, diese Intensität, die Rafael Nadal dort hatte im ersten Satz, die hat er einfach hochgehalten. Und er hat ihn nicht rankommen lassen. Er hat ihm keinen Finger breit gegeben, weil wahrscheinlich dann auch unter dem Wissen, na, wenn ich Djokovic jetzt in irgendeiner Weise die Tür aufhalte, dann wird er schon durchspazieren. So gut ist Novak Djokovic. Aber Rafael Nadal hat die Tür ständig zugehalten. Und das fand ich, dass er diese Intensität dann auch über diese lange Zeit, irgendwann hat er so einen kleinen Dip gehabt in der Intensität im dritten Satz, aber dass er so lange diese Intensität hochhalten konnte und so lange sich Punkt für Punkt dann auch darauf einstellen konnte, was da vom Gegenüber kommt, ja, es war schon stark. Ich frage mich, ich habe bemerkenswert, beeindruckend, stark. Ich wiederhole mich halt die ganze Zeit.
Naja, man muss ja eben auch den Kontext setzen, dass er gegen einen der anderen besten Spieler aller Zeiten hier ganz klar gewonnen hat. Er hat auch natürlich Federer schon abgefiedelt vor 12 Jahren hier in Roland Garros. Und jetzt hat er im Endeffekt sehr Ähnliches hier mit Djokovic angestellt. Und das sind natürlich nochmal kleine Sternchen, die an sowieso schon mit sternbehafteten Revers rankommen. Und um nochmal auf den zweiten Satz einzugehen, Djokovic hat hier dann die Quote im ersten Aufschlag hochbekommen. Also das, was ihm im ersten Satz nicht gelungen ist. Und trotzdem, also bei 77% hat er nur 56% gewonnen. Das ist niedrig. Und da hat Nadal wirklich einfach eine richtig gute Leistung gebracht bei den Returns. Und jetzt können wir mal darauf eingehen, was ich gerade schon so ein bisschen angeteasert hatte, wo ich mich dann auch irgendwann beim Gucken im dritten Satz sehr dran aufgehangen habe, war, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden gibt, was die gewonnenen Punkte beim dritten Schlag angeht. Also meistens war das in diesem Fall der dritte Schlag von Djokovic, nachdem Nadal einen guten Return reingesetzt hatte. Und wenn man sich jetzt guckt und das alles zusammenzählt, dann sind die French Open so nett und geben uns so ein bisschen Unterstützung, weil sie für jede Schlaglänge quasi aufführen, was sind die Winner, Unforced Error und Forced Error. Und da kann man bei Nadal sagen, dass er da eine Bilanz von +7 hat. Also Nadal, wenn er zum Beispiel kurze Returns von Djokovic bekommen hat, dann war er über das Match in der Lage, dort Winner zu setzen. Und bei Novak Djokovic steht die Bilanz am Ende bei -9 und 16 davon waren Unforced Error. Und das hat man gesehen. Die hat Nadal teils erzwungen und die sind dann teils eben auch von Djokovic gekommen, weil er wahrscheinlich fühlte, dass er nicht durch die Defensive so schnell durchkommen würde von Nadal und zu viel Risiko gegangen ist. Und wenn man sich sonst ein bisschen diese Chart anguckt, diese Shot-Chart oder Rally-Chart, dann sieht man, es ist relativ ausgeglichen in allen anderen Ballwechsellängen. Nur in diesem dritten. Da hat Djokovic wirklich arg federn lassen müssen. Und ich glaube, das hat sich in den Sätzen 2 und 3 besonders gezeigt, weil Nadal eben gegen eine hohe Aufschlagsquote, die Djokovic dann hatte, gut returniert hat. Und Djokovic ist ungeduldig geworden, Djokovic hat Fehler gemacht. Nadal seinerseits hat, wenn er einen guten Aufschlag gesetzt hat, selber den Winner ansetzen können oder zumindest den Ball reinbekommen. Und das hat hat wirklich einen fundamentalen Unterschied zwischen beiden gemacht. Das ist nicht, was man von Djokovic erwarten würde. Das ist auch, wo er sich was ankreiden muss, dass er das nicht hinbekommen hat. Aber es ist auch etwas, was dafür spricht, wie gut Nadal diesen Teil des Spiels gestaltet hat.
Wir können das nochmal gerade aufdröseln hier. 0-4 Schläger hat Rafael Nadal 28 Punkte mehr gemacht. 53-25. Also die kurzen Ballwechsel. Craig O'Shaughnessy, dieser Taktik, in Anführungsstrichen, Guru, sagt immer, du musst die kurzen Ballwechsel gewinnen in einem Spiel. Die langen Ballwechsel, die kommen zu selten vor, als dass du damit Matches gewinnen kannst. Alle anderen, ab 5 Schläge, war es komplett ausgeglichen. Die von 5-8 Schlägen hat sogar Novak Djokovic gewonnen mit 31-26. Und die ganz langen Ballwechsel waren wieder bei Rafael Nadal mit 27-21. Rafael Nadal hat am Ende 29 Punkte mehr gemacht als Novak Djokovic. 28 Punkte davon waren von 0-4 Schlägen. Und was du gerade gesagt hast, der dritte Schlag, der Schlag nach Aufschlag, Return, und dann der dritte Schlag. Der war bei Djokovic unglaublich fehlerbehaftet mit 16 Unforced Errors. Und da kommt natürlich dann auch, das kannst du so analysieren, du bist mit dem Return schon so unter Druck, dass du dann den Ball nicht wirklich richtig zurückspielen kannst. Und das ist ein Zeugnis der Return-Stärke von Rafael Nadal.
Ja, und auch etwas, leider gibt es diese Statistiken nicht für die Federer gegen Nadal-Final. Zumindest sind sie mir nicht bekannt. Aber ich bin mir recht sicher, dass wir dort eh nichts finden würden. Federer, der denkt und auch fühlt und wahrscheinlich auch weiß, er muss jetzt viel Risiko gehen, er muss sich hier jetzt zum Beispiel den Netzangriff vorbereiten oder er muss sich eine gute Möglichkeit eröffnen, indem er den Court breit macht mit dem zweiten Schlag seinerseits oder dem dritten Schlag im Ballwechsel und er dann überdreht. Und genau das ist Djokovic passiert. Und als er dann nachher im dritten Satz das abgibt, da passiert ihm das, glaube ich, in 3 Aufschlagspielen hintereinander, dass er 2-3 Mal ganz schnelle Punkte abgibt. Aber im zweiten Satz war das eben auch schon zu sehen, da hat sich das schon abgezeichnet. Da war dieses Muster schon drin in diesem Match. Und das war dann wirklich einfach eine Erinnerung daran, wie Nadal sich hier Federer ein ums andere Mal vorgeknüpft hat.
Roger Federer wird sich das Match vielleicht angeguckt haben und sich gedacht haben, ja, das kenne ich.
Naja, er wird sich auch gedacht haben, na Gott sei Dank bin ich es nicht.
Also. Ja. Novak Djokovic ist im dritten Satz wieder ein bisschen besser reingekommen. Er lag zwar mit Break zurück, kam dann aber wieder und konnte dann auch mal die Führung zwischendurch holen. Und da gab es dann die 10, 15 Minuten, wo man gedacht hat, ja, vielleicht geht da jetzt noch was für Novak Djokovic, weil er mit deutlich mehr Intensität gespielt hat und er hat deutlich mehr Emotionen dann auch gezeigt. Aber in dem Zeitpunkt ist Rafael Nadal sehr, sehr cool geblieben, hat weiter seinen Stiefel runtergespielt und dieser Stiefel ist halt wunderschön anzuschauen. und hat hier Novak Djokovic nicht ins Spiel kommen lassen und hat am Ende das Break geholt bei 5-5, wo Novak Djokovic dann auch wieder unter dem Druck natürlich gut servieren zu müssen, dann einen Doppelfehler serviert hat und Rafael Nadal hat dann zum 7-5 ausserviert zum Match gewinnen. Es gab eine Viertelstunde in diesen zwei, drei Viertelstunden knapp, wo man gedacht hatte, vielleicht geht ja was für Novak Djokovic.
Ja, ich glaube, es war im Bereich des Realistischen, wenn Djokovic zum Beispiel diese 4-3-Führung in einen 6-3-Satzgewinn umwandelt, dass er das dann holt. Und er hatte eine Chance in dem Aufschlagspiel. Er ist auf 30-30 gekommen und Nadal hat immer wieder gut serviert in die, ja, in die Rückhand von Djokovic, so ein bisschen dieser klassische Federer-Schlag, wenn er von der Vorteilseite in die Rückhand von Federer reingeht. Normalerweise kriegt Djokovic das gut hin, heute hat es nicht hinbekommen. Dann war es, glaube ich, die Situation, nachdem sich Nadal immer und immer wieder den Court nach außen geöffnet hatte mit dem Aufschlag, ist er einmal durch die Mitte gegangen, Djokovic kriegt den Ball nicht übers Netz, obwohl der machbar war, und dann zieht Nadal davon und holt sich dann das Break beim 6-5 später. Und das, glaube ich, war eine Öffnung. Es könnte auch sein, dass das Match jetzt noch laufen würde, wenn Djokovic das geholt hätte. Ich glaube, Djokovic hatte so viel Leistungssteigerung in der Theorie in dem Match drin, dass er es sogar von dem Punkt noch hätte gewinnen können, auch wenn es außergewöhnlich gewesen wäre, wenn er das geschafft hätte. Aber da hat Nadal dann eben doch sehr gut die Tür zugemacht und hat sich die Fehler, die ihm Djokovic angeboten hat, sofort zu Nutzen gemacht, indem er das in Spielgewinne umgewandelt hat. Und das ist Djokovic eben nicht immer gelungen. Von den Mehrfehlern, die es dann gab, konnte er nicht so profitieren wie Nadal von seinen Fehlern.
Rafael Nadal hat jetzt das Turnier ohne Satzverlust gewonnen. Es ist das erste Mal in der Open Era, dass sowohl bei Damen als auch bei Herren ein Spielerin, ein Spieler durchkommen ohne Satzverlust zusammen bei einem Turnier. Auch mal was Schönes, was Neues.
Ja, und anscheinend, das ging auch so ein bisschen in den letzten Tagen durch die sozialen Medien, ist ja Iga Świątek ein großer Fan von Rafael Nadal, wohl auch schon sehr lange. Gibt so ganz süße Videos irgendwie von vor ein paar Jahren, wo sie ihn dann zum ersten Mal live sieht anscheinend. Und ist ja irgendwie ganz bezeichnend oder auch ganz schön, dass die beiden das dann quasi zusammen schaffen.
Als dieser ganz lange Tag war, wo Rafael Nadal abends um 22 Uhr noch ran musste, da hat Iga Świątek genau davor gespielt und hat sich noch bei einem Interview, ich glaube es war Cedric Piolin, erkundigt, ob Rafael Nadal noch spielen würde. Und dann sagte sie, ja, das werde ich mir anschauen noch. Ja, also Iga Świątek und ihr großes Idol haben dieses Turnier gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen ein Fazit ziehen und wir werden natürlich auch noch auf das Damen-Doppelfinale zu sprechen kommen, das nämlich heute auch entschieden worden ist und das auch durch die großen Favoritinnen gewonnen wurde. Das gleich hier bei Chip in Charge und unserem letzten Tour de Jour von den French Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da nimmt sich was mal gut, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Der vorletzte Titel wurde heute vergeben und das war nämlich im Damendoppel. Und da haben sich die großen Favoritinnen durchgesetzt. Nämlich Timea Babos und Kristina Mladenovic haben gegen Alexa Guarachi und Desiree Krawczyk gewonnen. Und Philipp, du hast das Match beobachtet heute, weil ich noch im Zug war. Ich bin jetzt in Köln und bin ab morgen dann beim ATP-Turnier in Köln. Ich habe den letzten halben Satz gesehen. Da war es kein wirklich schön anzuschauendes Match. Über die zwei Sätze, was für eine Schulnote würdest du vergeben?
Ja, keine gute. Also, Babos und Mladenovic hatten einfach keinen guten Aufschlagstag und haben sich selber viele der Chancen, die sie hatten, wieder zunichte gemacht. Sie waren im Endeffekt schon die effektiveren Spielerinnen. Sie waren meistens in der Lage, wenn ihre Gegnerinnen Chancen hatten, sich das Break zu holen, waren sie in der Lage, das abzuwehren. Aber sie haben sich quasi darin abgewechselt, entweder beim Serve zu schwächeln oder nicht so viele Returns reinzubekommen, wie man es gewohnt ist, oder von der Grundlinie Fehler zu machen. Und man konnte schon sehen, dass Guarachi und Krawczyk eine gute Kombination ist, dass beide sowohl ein Auge oder auch ein Gefühl fürs Doppel haben, als aber auch, dass sie genug Power haben von der Grundlinie, um mitgehen zu können gegen ein gutes oder natürlich ein außergewöhnlich gutes Doppel wie Barbos Mladenovic. Aber sagen wir mal, eine etwas höhere Aufschlagsquote bei Barbos Mladenovic wäre da auch ein 6-2, 6-2 drin gewesen. Sie waren schon das klar bessere Team. Hätten sie das abgegeben, dann wäre es ein bisschen ein Choke gewesen, wie Mladenovic in den letzten Wochen schon ein paar Mal hingelegt hat.
Ich glaube, Kristina Mladenovic ist heilfroh, dass die beiden das jetzt gewonnen haben. Bei den US Open sind sie rausgenommen worden wegen dieser Benoit Paire-Geschichte. Kristina Mladenovic gehörte zu den Pair 11, um das mal zu nochmal so zu umschreiben, musste oder durfte nicht mehr antreten mit, zu ihrem Doppel mit Timia Babosch. Da wurden sie schon einer großen Chance beraubt, hier einen Grand Slam zu gewinnen bei den US Open. Jetzt haben sie es gewonnen, nachdem dann auch Kristina Mladenovic in der ersten Runde dann gegen Laura Siegemund nach 5-1 Führung im ersten Satz noch 5-7 verloren hatte und den zweiten Satz dann auch verloren hatte. Also ich glaube, die sind heilfroh, dass sie das jetzt gemacht haben. Und hinterher gab es ein paar warme Worte übereinander. Sind anscheinend wirklich sehr gut befreundet, die beiden. Und es hat hier das stärkste Doppel dann gewonnen. Das müssen wir dann auch so sagen. Im Halbfinale mussten sie arg kämpfen, um gegen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova zu gewinnen. Aber auch Krejcikova und Siniakova sind ja keine ganz Blinden, was das Doppel angeht.
Nein, das war, wenn man jetzt drauf schaut, und eigentlich war es ja schon vorher klar, dass das Finale dieses Turniers, weil die beiden dann doch ein Stück besser waren als die noch anderen Beteiligten Doppel. Und Barbos Mladenovic als Titelverteidigerinnen, übrigens wie bei den Herren, das passt natürlich schon ganz gut. Und ich glaube, jetzt haben wir am Ende wirklich 3 von 4 Titelverteidigungen in den, ja, quasi in den Erwachsenenwettbewerben erlebt. Das ist, ja, etwas, was wir uns dran gewöhnt haben bei den French Open über die Jahre, aber trotzdem natürlich herausstreichenswert.
Wir haben in 32 Wochen schon wieder die French Open und wir gehen jetzt so French Open, Australian Open, French Open. Auch das ist etwas, was wir so noch nie erlebt haben und wahrscheinlich so auch hoffentlich nicht nochmal erleben werden. Und hoffentlich erleben wir nächstes Jahr die French Open. Letzte Woche gab es die Mail von den Australian Open, ob ich hinfahren möchte, beziehungsweise ob Journalisten wieder hinfahren möchten. Natürlich mit 14 Tagen Quarantäne. Ich werde nächstes Jahr nicht dabei sein, du sowieso nicht. Ich kann es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass wir dort Tennis erleben. Ein Freund von mir aus Melbourne hat sich heute gemeldet und hat gesagt, ja, es sind hier immer noch quasi Lockdown-ähnliche Bedingungen und eigentlich soll das erst aufgehoben werden, wenn unter 5 Fällen täglich ist. Und ja, Victoria hat im Moment sehr, sehr zu kämpfen dort.
Ja, und wir haben eben erlebt, dass die australische Regierung schnell reagiert hat, wenn was passiert ist. Also sagen wir, selbst wenn es jetzt abklingt und dann haben wir Mitte November, geht es wieder hoch, dann kann es natürlich sein, dass alles schon wieder vorbei ist. Die Australian Open werden es sicherlich probieren. Ich glaube, sie werden auch genug Interessenten und Interessentinnen finden, die sich in 2 Wochen Quarantäne begeben würden, um dort zu spielen. Aber es steht, denke ich, genauso in den Sternen, wie vor einigen Monaten die French Open und US Open in den Sternen standen.
Ja, lass uns doch mal ein Fazit fällen und ziehen, weil die letzten 6 Wochen waren ja schon, also derbe, möchte ich sagen, mit den ganzen Turnieren, mit den beiden Grand Slam Turnieren, die wir jetzt erlebt haben. Und erstmal dein Fazit zu den French Open. Wie fällt dein Fazit aus?
Also jetzt nur sportlich, oder?
Ja, nein, kannst alles mit reinbringen. Du hast, ja. Das ist dein Podcast mit, du darfst sagen, was du möchtest.
Ja, aber du stellst ja meistens die Fragen und das nicht zu schlecht.
Vielen
also, ja, ich denke, sie waren sehr froh, dass sie nicht Ähnliches erlebt haben wie New York, eben mit den gerade schon angesprochenen Pair 11. Und man stelle sich vor, jetzt, wir hatten lang genug drüber gesprochen, aber wäre Zverev positiv gewesen, was wäre dann los gewesen? Wäre der Herrenwettbewerb dann in sich zusammengefallen? Da werden die French Open einfach 3 Kreuze gemacht haben und Dankeschön gesagt haben. Wenn wir ans Sportliche gehen, weiß nicht, wie sehr mir die Turniere jetzt in Gänze in Erinnerung bleiben werden. Es gab auf jeden Fall spannende Geschichten. Es gab bei den Herren mit Thiem gegen Schwarzmann ein sehr erinnerungswürdiges Match. Der ganze Lauf von Iga Świątek war sehr beeindruckend und sie wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges an Kontext dem hinzufügen, indem sie mehr gewinnt. Und dann wird man drauf gucken und sagen, wow, was ein Durchbruch. Die ganz große Geschichte ist aber am Ende natürlich wirklich, dass Rafael Nadal hier zum 13. Mal gewonnen hat, dass er diese GOAT-Debatte mal wieder befeuert hat, die wir ja hier jetzt auch nicht schon wieder aufwärmen müssen. Und ja, es ist für mich kein herausragendes Turnier, aber ein gutes Turnier.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass dieses Turnier durchgegangen ist. Ich bin erstaunt, wie gut es mir gefallen hat, trotz dieser Temperaturen. Wir haben die ersten 2-3 Tage hatten wir grausliche Bedingungen, aber irgendwie am Ende hatten wir eigentlich, ja, wir hatten kühle Mai-French Open, oder? Also im Mai würde uns das Wetter auch nicht sonderlich auffallen. Wir hatten letztes Jahr bei den French Open hatten wir auch so grausliches Wetter. So richtig groß ist dann gar nicht mehr aufgefallen, dass es dann wirklich im Oktober war, außer dass es früh dunkel geworden ist. Ansonsten war ich mit diesen French Open sehr zufrieden, muss ich sagen. Du hast es gerade gesagt, das Match von Schwarzmann gegen Thiem, das wird uns wahrscheinlich noch länger in Erinnerung behalten. Mit Iga Świątek haben wir jemanden, die in den nächsten Jahren für ganz, ganz viele Aufsehen sorgen kann. Also bei den Damen haben wir ja sowieso ein unglaublich volatiles Bild, was die Spielerinnen angeht. Es ist nach wie vor natürlich jetzt wieder so, dass wir Novak Djokovic gegen Rafael Nadal gesehen haben, aber dafür haben ja die US Open dann für Ausgleich gesorgt. Also insgesamt war ich sehr, sehr zufrieden damit, aber du hast es richtig gesagt, wäre Alexander Zverevs Test positiv ausgefallen, dann hätte uns das Ganze hier komplett um die Ohren fliegen können und deswegen glaube ich auch, dass die French Open dort drei Kreuze machen werden. Also ich war gut unterhalten, das kann ich jetzt so sagen.
Ja, ich glaube, das waren jetzt ja auch viele, wenn wir nochmal ein bisschen breiteren Bogen spannen, generell mit der Rückkehr vom Sport. Also ich meine, wir hatten noch vor 4-5 Monaten die Situation, wo noch kein Sport so richtig zurückgekehrt war. Und wir müssen nur in andere Sportarten gucken. Es gibt Schwächen in den Systemen, es klappt nicht immer alles und am Ende haben sich solche Bubble-Situationen bewährt und sie sind wahrscheinlich sehr teuer für diejenigen, die sie veranstalten müssen, sind also vermutlich nicht auf Ewigkeit aufrechtzuerhalten und wir werden auch im Tennis noch, glaube ich, die Folgen von diesem, ja, von diesen Monaten oder am Ende wird es wahrscheinlich mehr als ein Jahr sein, dieser Pandemiesituation zu spüren bekommen und Tennis wird sich vermutlich zumindest auf mittelfristige Sicht ziemlich verändert haben, aber ja, wir haben uns noch irgendwie ein Grand Slam-Jahr so irgendwie zurechtgewurschtelt.
Ja, das haben wir uns zurechtgewurschtelt, genau, das hast du auch richtig gesagt. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Wochen keinen Podcast haben, weil ich dann auch jetzt dann bald Urlaub haben werde. Wir melden uns Ende Oktober, Anfang November wieder mit einem neuen Podcast. Philipp, es ist nicht selbstverständlich. Wir haben angekündigt vor den US Open, dass wir nicht mehr so häufig werden aufnehmen können. Dafür war das relativ viel, was wir hier gemacht haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du das immer möglich gemacht hast. Das ist, ja, ich finde es nicht selbstverständlich und dafür danke ich dir sehr.
Ja, vielen Dank an dich. Und ich glaube, jetzt haben die Zuhörenden eben auch über die letzten Wochen gemerkt, wer der wahre Motor hinter Chip in Charge ist. Und das bist du. Und ich finde, das kann man in der Öffentlichkeit auch mal so herausstreichen. Und ich bin sicher, das wird auch so bleiben.
Bevor jetzt die Ersten sagen, nehmt euch ein Zimmer. Einen Satz.
Du hast ja schon ein Zimmer.
Ja. Also. Komm rüber. Bevor die Ersten das jetzt sagen, sage ich dann nochmal, ohne dich wird es auch nicht funktionieren hier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Nächste Woche werde ich halt hier noch ein bisschen was aus Köln machen, auf den sozialen Medien. Eventuell gibt es noch einen Podcast. Ansonsten gibt es die nächsten regulären Podcast erst Ende Oktober, Anfang November wieder, weil ich dann auch danach 2 Wochen Urlaub habe. Vielen Dank für die Interaktion. Das hat großen Spaß gemacht die letzten Wochen. Vielen Dank dann auch für die netten Nachrichten, die wir zwischendurch bekommen haben. Wir haben Hörerzahlen bekommen und die waren auch sehr, sehr schön und nett und hat uns sehr gefreut, dass so viele Leute das hören, was wir hier fabrizieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.